Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Schönen guten Abend, Sie hören Lora 92.4 mit einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Unser Thema heute, die Corona-Impfung. Wie halten Sie es damit? Kann es Ihnen gar nicht schnell genug gehen oder sind Sie etwas zögerlich, lehnen die Impfung vielleicht sogar ab? Wir wollen heute über solche Haltungen sprechen, allerdings nicht wie gewohnt mit einem Experten oder einer Expertin. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen schal geworden, seit man quasi für jede Interpretation einen Professor zitieren kann. Deshalb, wir wollen heute innerhalb des Wissenschaft-Kontrovers-Teams die Perspektive verschiedener Generationen auf die Corona-Pandemie und auf die Impfung betrachten. Mit einer Mischung aus Citizen Science und Bauchgefühl. Dazu begrüße ich jetzt neu im Team Lisa Popp. Sie ist Biologin, war bis vor kurzem noch in einer Arbeitsgruppe tätig, die sich mit Viren beschäftigte und repräsentiert in unserer Runde die Perspektive junger Erwachsener auf die Corona-Pandemie. Servus, Lisa.
Servus.
Weiter in der Runde Wolfgang Göde, Rentner im Unruhestand, wenn ich das so sagen darf, und seit Jahrzehnten als Wissenschaftsjournalist aktiv und aufgrund von Alter und Vorerkrankung in der zweithöchsten Prioritätsstufe für die Impfung. Er ist uns momentan aus Medellin, Kolumbien, zugeschaltet. Ja, und ich bin Günther Löffelmann, Medizinjournalist, und ich werde uns drei durch die Sendung führen. Lisa, Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Impfung?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und für die Vorstellung. Meine Haltung zur Impfung, das war wie wahrscheinlich für die meisten anderen ein Prozess, der am Anfang der Pandemie angefangen hat mit viel Unglauben, wo es am Anfang hieß, dass die Impfung vielleicht die einzige Lösung aus der Pandemie raus sein wird, habe ich mir gedacht, oh Gott, hoffentlich nicht. Weil man das ja ein bisschen im Hinterkopf hatte, wie lange so eine Entwicklung dauert. Und ich habe schon gehofft, dass es Mittel geben wird, die uns da früher rausholen.
Bist du Impfskeptikerin?
Impfskeptikerin? Mhm. Nee, so würde ich mich nicht bezeichnen.
Mhm. Okay.
Also ich glaube, von meiner Erziehung war Impfen was nicht sehr Hinterfragtes, Normales. Aber da bin ich in einem Prozess. Genau, und eben dieser Prozess war dann der, dass es dann im Sommer hieß, dass die Impfungen dann jetzt schon in die ersten klinischen Studien gehen in China. Und das hat mich sehr skeptisch gemacht am Anfang, weil ich, so wie ja, alle anderen, halt gedacht habe, da werden jetzt wichtige Stufen übersprungen. Und dann habe ich mich aber einfach viel mit dem Thema beschäftigt, auch weil ich viel von meinem Umfeld gefragt wurde, wie ich dazu stehe, was ich wohl machen werde, wenn es denn soweit ist. Und da habe ich dann eben gedacht, okay, ich möchte da eine fundierte Antwort geben können.
Wie hast du dich informiert?
Unterschiedlich. Ich bin ein großer Fan von Wissenschaftspodcasts, von den öffentlich-rechtlichen. Da höre ich ganz viele verschiedene. Die mag ich ganz gern, weil das nicht diese Daily News sind, sondern die erscheinen ja meistens einmal die Woche. Und ich habe das Gefühl, dass die das ein bisschen ruhiger angehen und sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit der Recherche. Und dann bin ich so von einem zum anderen gekommen. Also als ich dann die ganzen Oberbegriffe mal kannte, habe ich dann schon auch mich auf der STIKO-Seite rumgetrieben und auf der Seite der Bundesregierung und bin halt immer mehr in die Tiefe abgetaucht.
Und welcher Tipp? Drosten oder Kekulé?
Ja, tatsächlich Drosten. Der hat mir sehr geholfen am Anfang der ersten Zeit.
Wolfgang, wie hältst du es denn? Wenn du gerade in Deutschland wärst, dann wärst du wahrscheinlich in Bälde mit an der Reihe für eine Impfung.
Ja, wenn mich der Ruf ereilte, aber es ist ja nicht so, dass die in Serie gehen, die Impfungen, sondern eher stoppen. Wie halte ich es damit? Wie Lisa? Offen, auch durch meine Erziehung her. Ich habe alle Impfungen gemacht, die angeboten wurden. Ich hatte eine Hausärztin, die immer alle Impfungen abgedatet hat, sodass ich noch nie ein Problem mit Impfungen hatte. Und auch mit dieser nicht. Gleichwohl, ich lese, dass es sehr viele gefälschte Impfungen auf dem Markt gibt, dass darüber spekuliert wird, dass die Anzahl der Impfgegner zugenommen hat. Ich habe gerade in der heutigen hiesigen Zeitung El Colombiano, die Zeitung der Stadt Medellin, gelesen, dass Voltaire einer der größten Impfgegner war, weshalb viele Franzosen heute immer noch große Impfgegner sind. Warum? Weil es gegen die Natur geht. Ne? Also das liegt mir alles sehr fern. Pro Impfen, aber mit einer gesunden Skepsis, wie das alles ausgehen kann und dass möglicherweise die Impfungen noch nicht erfolgreich werden, so wie propagiert, und dass das natürlich auch ein psychologisches Trostpflaster ist, um die Bevölkerung in der ganzen Welt ruhig zu stellen.
Auf die Skepsis werden wir sicherlich gleich noch zurückkommen. Ganz aktuell ein paar Zahlen zur Impfbereitschaft. Die stammen von Anfang Februar, veröffentlicht auf destatis.de. 59% der Deutschen würden sich auf jeden Fall impfen lassen, 17% wahrscheinlich, 9% wahrscheinlich nicht und 12% auf gar keinen Fall. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, diese 12%, die sind ein recht stabiles Kollektiv in der Haltung. Das heißt, über die vergangenen Monate hinweg waren es immer so um die 10%, 11%, 12%, die da gesagt haben, auf gar keinen Fall lasse ich mich impfen. Ich denke, das ist auch ein Kollektiv, das man wahrscheinlich gar nicht so erreichen wird. Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Habt ihr Zugang zu Informationen von Leugnern und Skeptikern? Und wenn ja, was macht es mit euch, diese Informationen, die da verbreitet werden?
Also ich bin da jetzt nicht in irgendwelchen Gruppen drin. Ich hab Kontakt zu Menschen, die jetzt nicht ganz, ganz strenge Leugner sind, aber die sehr, sehr, sehr kritisch sind. Und mir fällt die Diskussion mit denen sehr schwer. Wobei das jetzt tatsächlich, ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich mir mehr zutrauen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit einem Impfgegner in Anführungszeichen spricht, dann habe ich das Gefühl, der hat sich vermutlich besser informiert wie ich, weil für mich halt so ein Normalzustand des Impfen ist. Und wenn man dagegen ist, dann weiß man wohl mehr. Und aber dadurch, dass ich mich jetzt auch für diese Sendung so vorbereitet habe, glaube ich, könnte ich so eine Diskussion besser führen.
Und solche Aussagen wie erhöhte Nebenwirkungsrate, gerade im Vergleich zu anderen Impfungen, das stört dich jetzt nicht?
Ich kann es ja nachprüfen. Also ich habe das Gefühl, dass die Informationslage, gerade was SARS-CoV-2 angeht, wirklich fantastisch ist, dass man so viele Möglichkeiten hat, sich da einzulesen, dass ich solche Behauptungen, glaube ich, einfach gut nachrecherchieren kann und mir dann da mein eigenes Bild dazu machen kann.
Hm. Wie schätzt
Aber du? Natürlich ist es erstmal erschreckend. Also wenn man das hört, dann macht es natürlich emotional erstmal schon was mit einem.
Wie ist es bei dir, Wolfgang?
Ja, also ich finde, bei allen Oppositionen muss man immer verstehen, warum es Opposition gibt. Nur dann kann man sie auch argumentativ auffangen. Impfgegner argumentieren, wie ich vorher gesagt hatte, aus dem Naturzustand heraus, dass es gegen die Natur ist, dass es ein Eingriff in das biologische System eines Menschen ist, dass es krank machen kann, Nebenwirkungen und. Das ist alles richtig. Und das muss man, glaube ich, als Risiko des Lebens, so wie einem jeden Tag ein Unfall passieren kann, auch akzeptieren. Meine Töchter in Deutschland lehnen zum großen Teil die Impfung ab. Bisher noch. Eine unserer Töchter, die hat 2 Kinder und sie lehnt es auch, glaube ich, für die Kinder ab. Akzeptiere ich, sind junge Leute, die wahrscheinlich weniger gefährdet sind. Gut, das ist das eine. Eine Nachbarin hier in Kolumbien, und da kommen wir dann sofort in die Verschwörungsecke rein, die sagte, als wir neulich über den Zaun sprachen, Impfung um Himmels Willen nicht, da wird einem ja ein Chip implantiert, der dann alle Körperfunktionen an den Big Brother weiterleitet. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Das ist technisch unmöglich und das zeigt nur der Humus, auf dem diese ganzen Spekulationen wuchern. Ich hörte, oft sind ja die verlässlichsten Informationen, die man so aus der Nähe bekommt. Einmal meine Töchter, Ablehnung, okay, aus guten Gründen. Eine Spekulation von einer Nachbarin und jemand, ein Freund in den USA, der sich impfen ließ, mit Hammerwirkung, hat er berichtet. Also absolute Nebenwirkungen, aber dann nahm er Schmerzmittel und am nächsten Tag war alles okay. Und das ist, glaube ich, das, was man haben will. Nebenwirkungen, die einem zeigen, okay, da ist was im Gange im Körper und der Körper reagiert. Also das ist meine Einstellung dazu. Es gibt ein großes Spektrum und für jeden ist was dabei. Und wie Günther, wie du gesagt hast, das Bauchgefühl am Ende zählt. Man muss sich dem überlassen und am Ende, glaube ich, den Bauch entscheiden lassen. Weil Lisa hat gesagt, es gibt so viele Informationen. Wahrscheinlich ist das Problem. Zu viele Informationen, zu gegensätzliche und es gibt zu viele Experten und selbsternannte Experten.
Das ist richtig. Ich muss aber auch in dem Zusammenhang immer wieder an deine Forderung denken. Wissenschaft muss medialer werden. Wissenschaftler sollen politischer werden. Bist du zufrieden in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit dem Auftreten der Wissenschaftler, wie wir es jetzt gerade haben?
Ja, das stimmt. Wissenschaft und Epidemiologen sind die Ratgeber der Regierung geworden, sind also die Supraregierung, wenn man so will, in aller Facettenhaftigkeit, pro und contra und kontrovers. Ich orientiere mich ja immer an einem, an dem größten Epidemiologen, den wir haben. Das ist, glaube ich, sagt alle Welt, Anthony Fauci, der Amerikaner, US-Amerikaner, der Berater der US-Präsidenten, auch von Trump. Und der hat ja immer sehr ausdrucksstark die Pressekonferenzen von Trump, wenn er sagte, man muss nur ein bisschen Chlor trinken, um sich zu desinfizieren und sich zu immunisieren. Dann hat er immer ein Gesicht gezogen, als ob die Welt unterginge, zu Recht. Und auch der empfiehlt die Impfung. Aber was mir aufgefallen ist, dass er zu Trump, zur Politik, niemals Stellung bezogen hat. Die US-Amerikaner sind die größten Wissenschaftler eigentlich, vermeintlich. Und die haben den Mund gehalten gegen all die Sachen, die der Trump erzählt hat. Jetzt, wo der Trump weg ist, empört er sich über Trump. Das zeigt nur wieder, dass die meiste Wissenschaft doch eher sehr politikgläubig ist und immer noch zu wenig Rückgrat hat, um gegen die Politik aufzustehen. Und anzustinken, sage ich mal so.
Okay.
Und in Deutschland haben wir es vielleicht ein bisschen jetzt geändert, aber warten wir mal ab.
Kleiner Einwand von meiner Seite. Wir haben die Zero-Covid-Initiative, wir haben die No-Covid-Initiative. Wir haben auch, was ich im Übrigen sehr interessant finde, die Corona-Strategie-Plattform unter www.covid-strategie.de, wo sich Wissenschaftler aufgemacht haben, ja, in die Politik, ich will jetzt nicht sagen einzugreifen, ihr aber Vorschläge zu machen. Viel mehr können Wissenschaftler wahrscheinlich auch gar nicht. Wie nehmt ihr das wahr? Wie nehmt ihr diese verschiedenen Initiativen wahr? Es sind ja auch mediale Initiativen. Findet ihr das gut, Lisa?
Ich finde es gut. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass das medial zu sehr aufgebauscht wird. Also es ist dann immer eine lange Liste von Forschern, die solche Sachen mit unterschreiben. Wo man dann, also wo ich immer das Bedürfnis habe, dann doch jeden Einzelnen mal nachzugoogeln, wer das eigentlich ist, in was für einer Position der ist, wie der in der Wissenschaft wahrgenommen wird. Und dann sind ja auch viele Privatmenschen dazwischen oder öffentlichkeitswirkende, wirksame Menschen dazwischen in diesen Unterschriftenlisten. Ich finde es super, dass sich Wissenschaftler da zusammentun, um der Politik, wie du gerade schon meintest, Vorschläge zu machen. Hab da aber, glaube ich, in Institute mehr Vertrauen, weil man halt auch aber schon Negativbeispiele gehört hat von solchen Listen, wo dann Fake-Namen drauf standen und die in die Länge gezogen wurden mit gefälschten Namen einfach.
An welche Institute denkst du da?
Na, also als Drosten-Fan finde ich natürlich die Virologie der Charité beeindruckend und habe das Gefühl, dass das eine gute Arbeitsgruppe ist, der ich vertraue. Und ja.
Worauf stützt sich denn dieses Vertrauen? Es gibt ja auch andere, jetzt hängen wir uns am Titel auf, es gibt andere Professoren, die in der Forschung aktiv waren oder noch sind, die sich durchaus negativ gegenüber den Einschätzungen äußern, die eine andere Meinung haben. Ich muss jetzt nicht unbedingt den Suharit Bhakti benennen, ne, der da ja ein fulminantes Feuer entfacht hat mit Publikationen und auch Auftritten. Es gibt ja auch andere, die noch tätig sind. Was ist mit denen? Haben die kein Vertrauen verdient?
Doch, die haben auch Vertrauen verdient. Ich persönlich mache es immer ein bisschen daran fest, wie mich die Menschen emotional ansprechen und muss echt sagen, je emotionaler, umso weniger Vertrauen. Also ich möchte in diesen Themen nicht emotional berührt werden. Und das finde ich ist bei den Auftritten vom Professor Bhakti, ist es so. Das ist mir zu aufgebauscht irgendwie. Und das ist so ein bisschen mein Kriterium, mein Bauchgefühl-Kriterium natürlich.
Wolfgang, du hast schon den Fauci angesprochen. Wie ist der in diesem Zusammenhang einzuschätzen? Findest du ihn jetzt eher sachlich, sodass die Lisa ihm vertrauen könnte? Oder spielt er auch die emotionale Schiene?
Er steht auf jeden Fall auf einer Bühne von Stars und wird umhimmelt, trotz seiner eher sehr fragwürdigen Rolle während der Trump-Ära, wo er eigentlich die ganzen Maßnahmen mit abgenickt hat. Ich würde eher den Gegenpunkt ansprechen, Günther, dass den Profiwissenschaftlern gegenüber stehen die Bürgerwissenschaftler. Nicht? Leute wie wir es sind, du hast das ja auch zu Recht mal auch eine Sendung der Bürgerwissenschaft genannt, Leute, die mit ihrem Bauchgefühl, mit der Information, die ihnen zugänglich ist, sich versuchen, einen Reim auf alles zu machen. Und ich glaube, die Zukunft geht eher viel mehr in Richtung Bürgerwissenschaft, wo Menschen, die wir kennen, wo Menschen, denen wir vertrauen, wo Menschen mit ihrem normalen Horizont sich versuchen, ein Urteil über, nicht nur über jetzt Corona und die Impfung, sondern alle anderen wissenschaftlichen und technologischen Sachen zu machen. Also mein Plädoyer würde sein, statt Profiwissenschaft mehr die Bürgerwissenschaftler und möglicherweise beide Gruppen zusammenzubringen und mit der Politik in einem Dreiergestirn gemeinsam Entscheidungen zu fällen.
Das Stichwort würde ich gerne aufnehmen, Politik. Ich denke, das wird ein eigener Block. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Musikpause. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht gleich weiter.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wissenschaft kontrovers, heute mit einer Sendung über die Corona-Impfung und die Corona-Pandemie. Lisa, du hast vorhin gesagt, du magst es nicht, wenn du auf der emotionalen Ebene angesprochen wirst. Was tut die Politik da? Spricht sie eher emotional an oder hast du das Gefühl, du kriegst die Fakten, die du brauchst, um dir eine Meinung zu bilden, um eine Haltung zu entwickeln?
Das kann ich tatsächlich, glaube ich, nicht sagen. Ich fahre halt immer zweigleisig, dass ich mich halt im Hintergrund immer auch wissenschaftlich informiere und deswegen kann ich dann politische Entscheidungen für mich, glaube ich, ganz gut einordnen und die für mich bewerten. Wenn man das jetzt aber nicht macht, dann verstehe ich das, wenn man sich von Entscheidungen überrumpelt fühlt und einem da ganz viel Kommunikation und Erklärung fehlt. Und den Eindruck habe ich dann auch, dass es am Anfang von der Pandemie noch mehr kommuniziert wurde und das jetzt im Herbst so ein bisschen übergegangen ist in Handlungsanweisungen ohne viel Hintergrund oder verständlichen Hintergrund für die Menschen. Und dass jetzt viel mehr Frust aufkommt, weil die Leute nicht verstehen, warum Friseure und warum nicht die Bücherei und das so Dinge sind, die einfach zu schlecht kommuniziert werden.
Vor allen Dingen, Lisa, das will ich hinzufügen, ist das wirklich absolut willkürlich. Man darf fliegen auf engstem Raum, man darf nicht zum Friseur, man darf nicht ins Einkaufszentrum. Nicht? Hier in Kolumbien wurde das so gelöst, da steht jemand, der zählt durch, wie viele Leute in ein Geschäft dürfen und dann wird zugemacht. Nicht? Und damit wird geklärt und richtig gestellt und darauf geachtet, dass nicht die Geschäfte überladen sind. Und so gibt es viele willkürliche Beispiele, die einfach nicht ins Bild passen und die den Verdruss wirklich erklärlich machen. Umso mehr finde ich, mein Gott, als vor einem Jahr Corona ausbrach und die Kurve niedrig blieb in Deutschland und dann im Sommer alles wieder auf normal zurückging. Ich meine, es war zu erwarten, dass in einer Pandemie in Deutschland als Land der Mitte rundherum mit großen, hohen Kurven, dass das zurückschlägt, dass die Politik sich dagegen nicht gewappnet hat, nicht? Und dann in der zweiten Welle, der nochmal alles drastisch eingeschränkt hat. Hier in Kolumbien ist zwar alles reduziert, aber die Geschäfte sind offen, der Handel floriert. Und deshalb ist der Frust sehr viel geringer. Das alles, nachdem es in Bogotá, in der Hauptstadt, einen Aufstand gab gegen diese rigorosen Schließungen. Also auch hier, finde ich, muss man nicht nur die Impfgegner verstehen, sondern auch die Corona-Gegner, die sich eben da an diesen Sachen reiben. Wenn man die flexibler gelöst hätte, glaube ich, hätte man sehr viel mehr Verständnis bei der Bevölkerung erreicht.
Mhm. Ich würde gerne wieder den Schwenk zurück zur Impfung machen, die ja unser Thema im engeren Sinne ist. Lisa, wie geht's dir denn eigentlich damit, dass du sozusagen der Letzte in der Reihe derjenigen bist, die einen Anspruch auf eine Impfung haben?
Mir geht damit gut. Ich verstehe den Zustand. Es ist eine sehr begrenzte Ressource, die nun mal einfach, das ist gerade nicht gerecht zu machen, dass jeder sofort das bekommt, was er will. Das heißt, an diese Tatsache müssen wir uns anpassen und ich habe das Vertrauen, dass diese Priorisierung, dass die gut gestaltet wurde und gewissenhaft und finde es besonders, also das spricht mein Fairness-Empfinden an, dass sehr viel betont wird, dass es ein lebendes Dokument ist, das heißt, dass es immer wieder angepasst wird an neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn es neue Daten gibt zu anderen Risikogruppen. Das lässt mich das als sehr fair empfinden, dass es anpassungsfähig bleibt. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch Vorteile dadurch, dass ich nicht in der ersten Gruppe bin. Also weil ich habe zwar viele meiner Impffragen klären können, aber noch nicht alle. Und ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit, mir das anzuschauen. Und wenn meine Eltern als obere Risikogruppe geimpft werden, habe ich auch schon was davon. Und wenn es sanfte Lockerungen geben kann, weil wir uns andere Inzidenzen leisten können, weil die vulnerabelste Gruppe geschützt ist, habe ich auch was davon. Also ich finde da keine große Ungerechtigkeit.
Du hast gesagt, es gibt noch Impffragen, die für dich nicht geklärt sind. Welche sind das?
Na, das ist ja schon verschiedene Impfstoffe gibt, die auf ganz verschiedenen molekularbiologischen Grundlagen basieren. Und da bin ich noch nicht bei allen durchgestiegen und ich glaube auch, dass es noch nicht zu allen Verfahren perfekte Daten gibt. Und das finde ich tatsächlich gerade noch ein bisschen schwierig, dass es einfach verschiedene Impfprinzipien gibt, wir aber nicht die freie Wahl haben. Also ich kann mir nicht aussuchen, welchen Impfstoff ich nehmen werde, will. Vielleicht wird es dann, wenn ich dran bin, anders sein. Ja.
Wir kriegen dann AstraZeneca, der in den Lagern liegen bleibt. Ne? Wolfgang, wenn du in Deutschland wieder bist, demnächst vielleicht, du würdest wahrscheinlich ziemlich schnell einen Termin zur Impfung erhalten. Wäre dir egal, mit welchem Impfstoff das geschehen würde?
Ja, ich denke schon. Weil ich ja, glaube ich, auch nicht so die Wahl habe, nicht? Sondern das wird zugeteilt und dann muss man ja oder nein sagen. Aber was ich noch zur Politik sagen wollte, es ist ja leider auch so, in dem ganzen Politikgeschehen, dass mit dem Impfstoff und der Verteilung Politik gemacht wird, dass Länder wie China, Russland damit Außenpolitik machen, indem sie in ihnen genehme Länder diesen Stoff exportieren, den Impfstoff. Sogar Indien und auch Kuba, man höre, Kuba exportiert mittlerweile Impfstoffe. Und wenn ich mir die Verteilung anschaue zwischen dem globalen Norden, also USA, Europa, Russland und dem globalen Süden, hier unter anderem Lateinamerika, dann wird wahrscheinlich der Impfstoff hier erst sehr viel später ankommen. Das ist einfach eine große globale Ungerechtigkeit, die die Politik einfach nicht handeln kann bisher. Aber dennoch möchte ich sagen, möchte ich auch kein Politiker sein in diesen Zeiten, der über alle diese Fragen entscheiden muss mit den ganzen verschiedenen Lobbygruppen und dem sozialen Druck und dann auch den Krankheitsdruck, der ja immer wieder reindrückt durch die verschiedenen Wellen. Auch dafür sollte man, glaube ich, Verständnis haben für die Politik.
Ich denke, man sieht zumindest im Falle des russischen Impfstoffs schon an der Namensgebung, dass damit tatsächlich Politik gemacht wird. Der heißt ja Sputnik und das erinnert schon sehr an das Wettrennen, das sich die Russen und die Amerikaner seinerzeit im Weltall geliefert haben. Und ich denke mal, jetzt bietet die Pandemie eine Plattform, um die Überlegenheit oder Unterlegenheit eines gesellschaftlichen Systems herauszustellen. Noch eine Frage zur Politik. Habt ihr das Gefühl, dass in den Beratungsgremien die richtigen Disziplinen vertreten sind?
Lisa, du bist da, glaube ich, besser informiert, näher dran am Geschehen.
Also ich werfe jetzt einfach mal meinen Eindruck rein. Ich finde schon, die Zusammensetzung, zumindest so wie sie kolportiert worden ist, auch von den Leitmedien, den deutschen Leitmedien, dann hat man schon das Gefühl, dass da wichtige Disziplinen ausgeklammert bleiben, auch kritische Stimmen eher ausgeklammert werden und dass wir im Ergebnis ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, mit Regularien zu tun haben, die von einem nicht repräsentativen Querschnitt durch die betroffenen Disziplinen erarbeitet und empfohlen wurden. Und das ist was mir persönlich schon eine gewisse Sorge bereitet. Die ganze Thematik hat eine enorme Komplexität und ich bin der Meinung, dass Mediziner, Virologen, Epidemiologen allein nicht hinreichend sind, um diese Komplexität abzudecken.
Wer müsste denn dann noch rein von den Disziplinen, um das abzurunden, Günther?
Also ich denke auf jeden Fall an Soziologen, vielleicht auch an Psychologen, Wirtschaftsexperten. Weil ich frage mich, wie soll die Gesellschaft zu einem Konsens kommen, wenn schon die beratenden Gremien nicht wirklich aus verschiedenen Richtungen einen Konsens bilden, sondern aus einer eher engen Fachexpertise heraus?
Ich denke auf jeden Fall, das Stichwort ist ja Interdisziplinarität, was ja so ein geflügeltes Wort ist, wo sich ja aber auch sehr viele Universitäten wie die TUM in München drum bemühen, zum Beispiel Ingenieuren ein Soziologiestudium angedeihen zu lassen. Aber gleichwohl, Günther, haben wir mit einer zu großen Ausstaffierung der Gremien mit Fachleuten nicht das Problem wie die EU, dass wir zu viele Leute haben, dass der Entscheidungsprozess zu langsam wird, dass wir viel zu viele Egos haben, die sich profilieren und am Ende wieder verdünntes Wasser rauskommt, wie in so vielen EU-Prozessen, womit man dann ja natürlich auch bei der Kritik anfangen kann. Und haben wir jetzt, wie jetzt die Impfstrategien oder die Impferfolge zeigen, Israel, Russland, nicht viel mehr Erfolg, weil es eben nicht so viel Demokratie, und ich sage das jetzt ganz absichtlich, weil das eben schnellere Entscheidungen in der Krise sind. Ein Kommentar der New York Times war neulich zu dem Corona-Weltmeister Deutschland, warum 2021 so schlecht, weil Wahlkampf ist. Weil es ganz viele Kandidaten nicht nur auf Bundesebene gibt, sondern auf Länderebene auch und die das ständig verwässern, weil sie gewählt werden wollen, weil sie ja irgendeine Kontraposition einnehmen müssen. Also insofern habe ich auch manchmal den Eindruck, dass zu viel Demokratie, zu viel Abstimmung, zu viel Leutebeteiligung den Prozess in Krisen eher gefährden, beziehungsweise einfach neutral gesagt, verlangsamen.
Mag ein Punkt sein, ja, ich sehe es nur so, Man müsste ja nicht unbedingt die Beratergremien zahlenmäßig aufblähen, man müsste nur nicht so viele Leute aus derselben Disziplin drin haben.
Ja, und allerdings glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, dass das ja auch Menschen im Alltag sind. Also ich habe letztens ein Interview angehört mit einem, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aus der STIKO. Und der hat am Ende von diesem Interview appelliert, dass man das Vertrauen in die STIKO haben soll, dass da auch kritische Menschen mit dabei sind. Und das hat er jetzt nicht gesagt, aber das sind ja auch Eltern, die auch Kinder im Homeschooling haben und die in dieser Pandemie genauso drin stecken, wie wir alle. Das sind ja nicht dann Virologen, die nur in ihrem Labor sitzen und es nur aus Virologensicht sehen, sondern das sind ja auch Menschen, die betroffen sind und ihre Aspekte da gedanklich mit reinbringen.
STIKO ist ein gutes Stichwort. Wir wollten ja über die Impfung sprechen. Ich möchte mit euch gerne nachher über die Impfpflicht oder etwaige Privilegien für Geimpfte sprechen. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Musikpause. Gleich geht's weiter.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Wissenschaft kontrovers heute mit dem Thema Corona-Impfung. Ich habe heute einen Artikel gelesen in El País, einer spanischen Tageszeitung, wonach die autonome Gemeinschaft Galizien eine Impfpflicht eingeführt hat, sozusagen im Alleingang. Wir hatten vor wenigen Tagen die Diskussion über einen EU-weiten elektronischen Impfnachweis. In Israel gibt es den grünen Pass. Sind wir auf dem Weg zu einer Impfpflicht? Was meint ihr?
Ja, also das klingt ein wenig nach China, ne? Dass man Menschen wirklich kontrolliert, nicht nur elektronisch, sondern auch denn in dem, was sie machen, dass sie ganz bestimmte Privilegien gewinnen, durch indem sie sich impfen lassen, Zugang zu bestimmten Sachen wie Reisen. Ich wäre skeptisch, weil da natürlich auch dann sehr viele Daten ausgetauscht werden können, Gesundheitsdaten, die dann wiederum bei uns bisher als geheim und persönlich gelten.
Das ist die German Angst vor dem Datenmissbrauch.
Ja, ich bin immer erstaunt, wie vorsichtig man in Deutschland ist, unter anderem bei der Volkshochschule, da bekommt man nicht mal die E-Mail-Adressen von den Teilnehmern von Kursen und wie offen das woanders gehandhabt wird. Was Vor- und Nachteile hat. Also, Big Brother is watching you, das, glaube ich, ist durch das Corona-Jahr akuter geworden, dieses Thema, auch die Umsetzung. Andererseits, mein Gott, warum nicht? Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Welche Erfahrungen man mit einem solchen Impfpass und auch Privilegien hat. Also ich bin da durchaus zugänglich, finde ich, für diese Idee.
Lisa, was spricht dafür, was spricht dagegen? Gegen die Impfpflicht oder für die Impfpflicht?
Also für mich spricht nicht so viel dafür tatsächlich. Ich bin ja, wie gesagt, Impfung gegenüber sehr positiv eingestellt und glaube, dass es ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug ist, jetzt gerade in dieser Pandemie. Aber eine Pflicht halte ich immer für die falsche Herangehensweise, weil das ein unfassbar komplexes Thema ist, jetzt gerade mit diesen neuen, modernen Impfstoffen. Die versteht kein Mensch, die verstehe auch ich als Biologin und als jemand, der jetzt wirklich viel davon gelesen hat. Ich verstehe es auch noch nicht komplett. Und das dann einem Menschen aufzuzwingen, einem gesunden Menschen, das ist ja immer dieser Unterschied zu Medikamenten, das finde ich, das sehe ich nicht, dass das nicht anders zu lösen ist. Ich glaube, das Ziel ist ja von der Impfpflicht immer die Herdenimmunität, was ja jetzt bei den jetzigen Impfstoffen noch gar nicht zur Debatte stehen kann eigentlich, weil die Ergebnisse das noch nicht hergeben, dass damit eine Herdenimmunität aufgebaut werden kann. Es geht in die Richtung, aber noch ist es nicht so weit. Und ich finde, eine Herdenimmunität kann man auch argumentativ erreichen. Dazu muss ich niemanden zwingen. Ich glaube, dann muss man eben bessere Kampagnen machen, man muss mehr aufklären, man muss mehr forschen, um schneller bessere Daten zu haben. Eine Pflicht halte ich nicht für gut. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die sowieso schon Zweifel haben und verunsichert sind, dass das zu einer Radikalisierung führen kann. Und das ist für mich keine gute Lösung.
Fauci sagt in dem bereits zitierten El Colombiano, dass 70% aller Menschen in einem Land geimpft werden oder geimpft sein müssen, damit eine Impfung überhaupt eine Wirkung hat, damit überhaupt so etwas wie eine Herdenimmunität entstehen kann. 70% ist viel. Ob man die freiwillig erreicht, ist die Frage. Ja?
Aber so wie Günther vorhin ja die Impfbereitschaft vorgelesen hat, wird es klappen, oder? In Deutschland.
Es würde
Deutschland
klappen,
vielleicht.
Ja, genau. Ja, na, dann.
In Frankreich, Nachbarland, wahrscheinlich weniger. Siehe Voltaire.
Und dann fahren die alle ungeimpft über unsere Grenze rüber. Ne? Ja, das ist der andere Punkt. Dann wollen wir Geimpfte und Nicht-Geimpfte unterschiedlich behandeln?
Das sehe ich sehr, sehr eng mit dieser Impfpflicht verknüpft, weil wenn ich nicht ins Kino darf, weil ich mich nicht impfen lasse, dann ist es für mich eine indirekte Impfpflicht. Also ich kann meine Freiheiten nicht mehr ausleben, wenn ich diesen Zwang nicht eingehe. Andererseits kann ich es absolut verstehen, wenn die Cafés sagen, dann kommen halt nur 10 geimpfte Gäste, das kann mir trotzdem meine Existenz retten. Also es ist aus wirtschaftlicher Sicht, und Wirtschaft ist da immer so ein trockenes Wort, aber das sind wir ja, das sind ja unsere Geschäfte und unsere Existenzen, die davon abhängen. Das kann ich total gut nachvollziehen, dass die sagen, ja, sobald die Leute geimpft sind, sollen sie wieder raus. Und auch bei jetzt den alten Risikogruppen denke ich mir auch, natürlich sollen die wieder rausgehen dürfen und Dinge machen dürfen, die ich mir noch aufsparen kann das halbe Jahr. Aber das gesetzlich durchzusetzen, ist mir zu nah dran an der Impfpflicht.
Vielleicht kleine Info dazu. Der Deutsche Ethikrat, der hat ja Sonderrechte für Geimpfte bislang abgelehnt, aber nur von staatlicher Seite. Und man sieht durchaus einen Entscheidungsspielraum bei privaten Anbietern. Und es war ja diese Woche die Rede davon, dass Altours als Reiseveranstalter zumindest bestimmte Hotels, ich weiß jetzt nicht, ob sie planen, alle Hotels Geimpften vorbehalten möchten. Für mich sind das schon sehr deutliche Signale, dass wir uns in diese Richtung bewegen, hin zu Privilegien für Geimpfte, Sonderrechte für Geimpfte und möglicherweise sogar, wenn wir sehen, es lassen sich nicht genügend impfen, möglicherweise auch hin zu einer Impfpflicht, womit ich persönlich, Lisa, da bin ich jetzt ganz deiner Meinung, obwohl ich der Impfung auch positiv gegenüberstehe, womit ich eher unglücklich wäre.
Und es ist eine hochrangig ethische Diskussion und die Frage Freiheit. Wie viel Freiheit brauchen wir? Wie viel messen wir uns zu, um als Gesamtstaat, als Gesamtgesellschaft überleben zu können? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir da vielleicht nicht nur manchmal zu viel Demokratie uns aufsatteln, zu viel Diskussion, aber auch zu viel Freiheitsrechte, die es in anderen Ländern nicht gibt. Nicht, dass ich was gegen Freiheit hätte, im Gegenteil. Ich bin ein Nutznießer von Freiheiten. Aber auch das kriecht manchmal ein wenig gespenstisch in mir hoch, dass wir die Freiheit des Individuums vielleicht manchmal zu hoch halten. Das als kritische Note hierzu. Was nicht heißt, dass man wirklich eine Impfpflicht durchsetzen muss. Überzeugen, Menschen zu überzeugen, kreativ, emotional ist immer viel besser als staatliche Anordnung.
Wie ist denn da die gesellschaftliche, die öffentliche Meinung in Kolumbien? Wird da überhaupt über Impfung diskutiert oder ist es noch kein Thema?
Oh ja. Es war jetzt seit Februar, seit den ersten Impfungen täglich Thema im Radio, in den Zeitungsmedien. Nach den neuesten Zahlen sind sogar schon, das habe ich mir heute hier notiert, seit Anfang Februar, als die Impfungen hier angelaufen sind, sind immerhin 114.000 Menschen, also jetzt ungefähr 3 Wochen, geimpft worden. Es sind 50 Millionen Dosen angekauft worden, sagt das Gesundheitsministerium. Das heißt, es wird für 25 Millionen Kolumbianer ausreichen, wenn man sie zweimal impft. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Was okay ist, was gut ist. Gleichzeitig gibt es ganz viele Schwierigkeiten in der Logistik. Wie werden diese Impfmittel in einem Land, das extreme Kälte, extreme Hitze hat, verteilt? Das eben auch nicht die Verkehrsinfrastruktur hat. Es wird vor Fälschungen gewarnt. Kolumbien ist auch das Land des Bandenwesens, dass die Banden sich das unter den Nagel reißen und verkaufen an wiederum Privilegierte, die dafür extra zahlen und nicht auf die staatliche Impfung warten. Insgesamt also ein optimistisches Bild, wenn man der Regierung glaubt, wenn man in den Medien liest oder den, wie ich meine Nachbarin befragt habe, wenn man da sich informiert, eher pessimistisch, dass es lange dauern wird und dass sehr viel Unglauben mit diesen Impfungen verbunden ist.
Und ob sie wirken oder nicht. Gibt es Impfverweigerer?
Du, bestimmt. Was ich gehört habe, ist, dass auch hier eine große Anzahl von Menschen skeptisch dem Stoff gegenübersteht. Auch nicht nur, weil sie glauben, manipuliert zu werden, sondern weil sie glauben, dass das noch nicht ausgereift ist. Das ist natürlich ein anderes Argument, dass in dieser kurzen Zeit ein solcher Impfstoff möglicherweise noch einige Kinderkrankheiten hat, die noch nicht auskuriert worden sind. Obwohl Fauci sagt, ungefähr 40.000 Probanden sind mit den verschiedenen Impfstoffen getestet worden. Das ist positiv gewesen und insofern macht er wieder positive Stimmung für die Impfstoffe, weil das ausreichen sollte, sagt er.
Ich glaube auch, dass das eine Entwicklung ist, weil ich glaube, gerade bei dieser Impfung eben die Unsicherheit daran besteht, dass es eine neue Technologie ist und alles sehr, sehr schnell ging. Also das hat man ja auch in unseren Umfragen gesehen, dass die sich ja auch noch ganz schön gewandelt haben in den letzten Monaten. Und je mehr Leute geimpft werden, auch in den anderen Ländern, ich glaube, Israel ist natürlich schon ein tolles Vorbild, also ein beruhigendes zumindest, weil die natürlich tolle Werte gerade bekommen. Das wird die Stimmung der Impfung gegenüber auch nochmal ändern.
Stimmung gegenüber der Impfung. Das würde ich gerne in unserem letzten Teil noch behandeln, nämlich beginnend mit der Frage, wie kommt man eigentlich für sich selbst zu einer guten Impfentscheidung? Bleiben Sie dran, wir machen nochmal eine kurze Musikpause. Gleich geht's weiter.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und hier sind wir nochmal mit Wissenschaft kontrovers und unserem Thema Corona-Impfung jetzt schon in der Schlussrunde. Wolfgang, Lisa, ich wollte mit euch darüber sprechen, wie man zu einer guten Impfentscheidung kommt. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Corona-Impfung. Solche Themen, die hat man auch zu anderen Anlässen. Wie geht ihr vor? Wie informiert ihr euch? Und wann sagt ihr, ich brauche das und das, um mit meiner Impfentscheidung im Reinen zu sein? Lisa, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich im Prinzip 2 Möglichkeiten. Entweder ich muss blind vertrauen, entweder der Regierung oder der STIKO. Und wenn man sich bei so einer Entscheidung unwohl fühlt, dann muss man anfangen, sich zu informieren. Und das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es in dem Rahmen von Corona und den neuen Impfungen ein unfassbares Spektrum gibt, sich zu informieren. Man muss sich also den Mainstream-Medien nicht ausgeliefert fühlen, finde ich, sondern man hat die Möglichkeit, an denen sich vorbei zu informieren und darf sich, glaube ich, auch ruhig ein bisschen zutrauen, dass man da tiefer reinkommt, als man denkt. Und alle Kanäle sind offen, auf allen sozialen Medien ist das Thema Nummer eins. Ich kann YouTube schauen, ich kann bei Instagram mich informieren und wenn ich eben Bedenken habe in meiner Entscheidung, dann sollte ich mich Quelle für Quelle weiter nach unten arbeiten, bis man das Gefühl hat, man hat es grob verstanden. Und ich glaube, dass man auf diesem Weg dann auch nochmal sich bewusst wird, wie komplex dieses Thema ist von so einem neuartigen Virus, der die ganze Welt beschäftigt. Und dass man dann auch Entscheidungen von der Politik auch wieder ein bisschen mehr rückverfolgen kann und da sich auch bewusst machen kann, dass das auch alles keine Experten und Virologen sind, sondern dass die genauso sich übers Internet informieren. Natürlich haben die auch ihre Experten an der Seite. Und dass man einfach so ein bisschen mündig wird, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und damit, der Politik da ein bisschen gnädiger gegenüber ist. Und damit meine ich aber nicht, dass man das alles einfach akzeptiert, sondern auch wenn man Sachen nicht versteht, also auch wenn ich zornig über manche Entscheidungen sein will, dann bin ich das auch besser mit einer argumentativen Grundlage, die ich mir erarbeitet habe.
Du sprichst von viel Info. Viel Info kann auch zum Problem werden. Wolfgang, wie gehst du damit um? Wie kommst du zu deiner Impfentscheidung? Oder wie kamst du?
Ja, das ist wohl richtig. Wir hatten nie so viele Informationsquellen, was positiv ist, aber auch negativ, dass wir uns lähmen. Man könnte den ganzen Tag sich informieren und am Ende möglicherweise einen Schluss ziehen, dass ich ja doch nichts weiß am Ende. Also, wie wir vorher schon mal gesagt haben, Bauchgefühl. Auch, wie Lisa angedeutet hat, mein Gott, alle Experten kochen mit Wasser. Nicht? Und diese ganze Krise, die wir haben, die ist über uns wie ein Tsunami gekommen. Da wird sich noch einiges klären müssen, bis wir zu Erkenntnissen kommen. Und die Pandemie wird damit auch noch lange nicht mit diesen Impfungen zu Ende sein. Denn Corona oder Covid-19 ist ja bereits ein Mutant gewesen, eine Vorform, und andere Mutanten sind im Anzuge beziehungsweise da. Also es wird weitergehen. Das Leben ist immer lebensgefährlich, hat jemand mal gesagt. Das Risiko ist groß. Also auch mit wirklich einem positiven Bauchgefühl, sich diesem Lebensstrom hinzugeben und damit zu schwimmen, ohne immer gleich zu denken, mein Gott, positive, schlechte oder negative Entscheidung, ist das gut für mich oder nicht, sondern einfach vom Gefühl her, ob ja oder nein, glaube ich, da kommt man am weitesten mit, gerade in dieser schwierigen Zeit.
Also obwohl die Lisa Emotionen ein bisschen zumindest eine Absage erteilt hat, das Bauchgefühl, das schwingt bei euch beiden doch mit. Und ich nehme jetzt auch mit, dass ihr beide, so sich die Möglichkeit bietet, euch auch impfen lassen werdet.
Auf jeden Fall. Bei dir, Günther?
Ich werde es auch tun. Ich werde es vielleicht zumindest gefühlt nicht mit so einer Überzeugung tun, wie ihr beide das jetzt darstellt. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Befürworter als auch Gegner einer Impfung die Vielfalt an Informationen, die zweifellos besteht, im Sinne eines Cherry-Pickings nutzen und sich immer die Informationen rauspicken, die gerade in das jeweilige Weltbild passt. Nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, dass die Impfstoffe in puncto Sicherheit ein vertretbares Profil haben. Was die Wirksamkeit angeht, da sind sicherlich noch einige Fragen offen, aber an vorderster Stelle steht für mich dann auch mal die Sicherheit. Und die, denke ich, wie gesagt, die ist vertretbar. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Verantwortlich waren Wolfgang Göde, Lisa Popp und Günther Löffelmann. Damit bleibt mir jetzt nur noch, mich herzlich auch bei Günter Bauer von der Technik zu bedanken und unsere nächste Sendung anzukündigen. Die ist nämlich am 3. Juni um 20 Uhr und dann werden wir uns dem Thema Wahrheit widmen. Wir wollen wissen, ob es sie überhaupt gibt, die Wahrheit, ob es eine gibt oder vielleicht mehrere, viele und wie man sich dem Phänomen auch wissenschaftlich nähern kann. Hören Sie gerne wieder rein. Wir freuen uns. Servus und einen schönen Abend. Machen Sie es gut.